Namaste and welcome to the Living India podcast by Purvi Shah Paulini. On business topics and global events in connection with spirituality. Integral and sustainable change means to integrate this aspect on a deeper level as well. Because knowing people means knowing business. Willkommen zu unserem Wisdom Workshop. Hallo liebe Julia.
Hi Purvi.
Und ich freue mich heute sehr, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Andreas Artmann. Hallo, lieber Andreas.
Hallo. Hi.
Hi.
Ich bin echt von drüben dem Zimmer hier rüber gehechtet, habe alles angemacht, hatte dann kein Videobild, Bouvet. Und jetzt bin ich hier für eure Fragen da.
Wir kennen uns ja durch unsere gemeinsame Arbeit in unterschiedlichen Projekten. Und es ist etwas schwer, dich vorzustellen. Und deswegen... Nach unseren letzten Gesprächen, als wir uns getroffen haben, haben wir schon festgestellt, dass du ein Tausendsasser bist. Und deswegen schlage ich vor, stell dich doch bitte selber vor und erzähl mal, wer du bist und was du machst.
Okay, super. Also mein Name ist Andreas Andy Artmann, googelt mich einfach.
Sehr schön, so machen wir das.
Gerne.
Sehr schön, danke. Wir haben uns doch mal über das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, über das Thema Bouvet unterhalten. Und was ich verstanden habe, versuche ich jetzt mal kurz zusammenzufassen, dass Bouvet aus dem Daoismus stammt. Er wird definiert als Nichthandeln im Sinne von Enthaltung eines gegen die Natur gerichteten Handelns. Bouvet bedeutet nicht, dass man eben gar nicht handelt, sondern dass die Handlungen spontan in Einklang mit dem Dao entstehen. Dadurch wird das Notwendige leicht und mühelos getan und sowohl Übereifer als auch blinder Aktionismus, der wird hier als hinderlich betrachtet, vermieden werden. Es ist ein Zustand der inneren Stille, der zur richtigen Zeit die richtige Handlung ohne Anstrengung des Willens hervortreten lässt. Also Bouvet meint im Kern Handlungen an der Natur der eigenen Individualität auszurichten, anstatt am rein kognitiven, nutzenorientierten Willen. Und wenn ich, als ich mir das durchgelesen habe und Gedanken darüber gemacht habe, ist mir das auch in den Sinn gekommen, der gewaltlose Widerstand von Mahatma Gandhi, der ja Indien in diesem Sinne auch in die Unabhängigkeit gebracht hat. Was kannst du uns noch dazu sagen? Mich interessiert, wie du dazu gekommen bist und warum dich das so fasziniert.
Ja, mir ist, als ich deine Fragen gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass da steht gerichteten Handelns. Und ich glaube... Also gerichteten Handels mit der Natur. Kannst du es nochmal, diesen einen Satz nochmal vorlesen? Hast du ihn nochmal parat?
Definiert als Nichthandeln im Sinne von Enthaltung eines gegen die Natur gerichteten Handelns.
Genau, und da ist mir das gegen die Natur gerichtet. Ich glaube, Bouvet ist naturgerecht. Also das ist ja ein bisschen, ne, wie man mit Sprache umgeht. Also Bouvet ist ein naturgerechtes Handeln. Also ich weiß gar nicht, warum das gegen ausgedrückt wird in solchen Wörterbüchern. Mir ist es gar nicht im Zusammenhang mit Daoismus aufgefallen, sondern ich mache schon sehr, sehr lange Aikido. Habe als Jugendlicher, da hatte ich noch Haare und so, Jiu-Jitsu gemacht. Das ist ja Judo, Karate und Aikido. Und mache jetzt, glaube ich, seit 2000 Aikido. Und da ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Aikido, das ist Kampfkunst. Der Gründer vom Aikido, der Uribei, der ist auf die Idee gekommen, O-Sensei wird er auch genannt, dass man Leute zusammenbringt, die durch Kampfkunst lernen, friedlich miteinander umzugehen. Das ist ja jetzt erstmal irgendwie absurd, ne? Also Leute kommen zusammen, kämpfen miteinander und sollen jetzt lernen, wie sie friedlich miteinander umgehen. Das hat was damit zu tun, dass man im Aikido in Berührung kommt. Übers Aikido habe ich das Bouvet-Prinzip kennengelernt. Das findet man nämlich zum Beispiel bei Steiner in den sieben Prinzipien der Samurai, die Samurai-Prinzipien. Dosho Steiner ist ein buddhistischer Mönch, ein Zen-Buddhist, der das dann nochmal für uns hier im Westen sozusagen nochmal populär gemacht hat. Der hat das dann auf Business und Wirtschaft bezogen, das Thema. Das wäre so ein erster Einstieg dazu, wie ich dazu gekommen bin. Bouvet selber ist eigentlich ein Prinzip, das es wahrscheinlich in allen Gesellschaftsformen und überall gibt, dass wir nur nicht so präsent haben. Ich glaube, die Amerikaner würden Bouvet im Flow-Sein nennen, dass man einfach mit sich, seinem Umfeld, mit dem, was man gerade tut, in einen Flow gerät. Ja? Dass man also handeln durch Nichthandeln. Das ist ja auch so was Absurdes. Das ist ungefähr so wie Kampfkunst, um miteinander friedlich umzugehen. Ja. Ihr seht schon, es wird spannend. Es ist immer am Rand des Absurden, aber es ist ein super spannendes Thema.
Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr befasse. Ich bin Therapeutin und ich denke jetzt gerade an so einen Artikel, den ich geschrieben habe im Zusammenhang mit Non-Attachment. Den habe ich genannt Protesting Causes Suffering. Und ich habe versucht, eigentlich zu beschreiben, wie wir Leiden schaffen, indem wir Leiden abschaffen wollen und indem wir eine Position ergreifen und die Identifikation für oder gegen etwas schaffen. Und diese Reaktion auf diesen Artikel von meinen Freunden, die den gelesen haben, die waren spannend, weil ich teilweise sogar dafür beschuldigt wurde, dass ich nichts tun empfehle. Und in derselben Zeit habe ich zufälligerweise mit einem Freund aus New Mexico gesprochen, der sich um so einen ephemerischen See kümmert, der da den Müll wegräumt, wenn der See trocken ist, wenn die Leute dort grillen und Partys feiern. Und dann hat es also angefangen zu regnen, es gab einen Monsun und er hat sich gefreut und es entstand ein See und daneben eine kleine Pfütze und da drin waren Kaulquappen. Und als er die Kaulquappen sah, dachte er, oh Gott, das trocknet und die werden morgen tot sein und hat eine Handvoll Kaulquappen genommen, in den See getragen und in dem Moment gesagt, oh Gott, ich spiele hier Gott, ich mische mich in eine Situation ein, in die ich mich nicht einmischen sollte und hat die anderen Kaulquappen dort gelassen und am nächsten Tag waren die dann tot und er hatte wieder überlegt, jetzt habe ich bewusst nicht gehandelt und gleichzeitig habe ich bewusst gehandelt und dafür gesorgt, dass diese Kaulquappen nun jetzt vertrocknet sind. Ich selber mache viel Yoga, viel Meditation und wir versuchen ja die Aufmerksamkeit und ich glaube, dieses nicht bewusste Nichthandeln ist tatsächlich die Aufmerksamkeit auf etwas legen, was dem Ganzen, dem wir Aufmerksamkeit geben, übergeordnet ist. Und wenn wir natürlich in die Meditation gehen, dann heißt es nicht, dass wir den Kopf abschalten, sondern wir schalten eigentlich den Kopf bewusst ein und gehen und stellen uns bewusst auf den Akt der Meditation ein. Wie kann man das schaffen, dass wir dieses Wu-Wei in der heutigen Zeit in die Politik, in die Wirtschaft mit einbringen können?
Dazu fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Einmal eine wirklich tolle Geschichte, die sich hier nicht weit von dem Punkt, wo ich gerade lebe, ereignet hat. Es gibt Bahnheide, da war ein großer Truppenübungsplatz, da waren die Belgier und da sind die immer mit so Panzern durch den Wald gefahren, was man so macht, wenn man so manövert. Ne? Und als die dann abgezogen sind, sind halt so Naturschützer und Umweltschützer und Verbände dahin und haben geguckt, was gibt es da für Lebewesen. Und dann haben die festgestellt, da wo die Panzer gefahren sind, da waren so Kröten in den Pfützen und auch Krötenlaich und haben gedacht, um Gottes Willen, da darf man nicht mehr durchfahren. Dann haben die 100 Meter weiter einen neuen Weg anlegen lassen, Bäume gefällt und da sollte dann durchgefahren werden, weil manchmal fahren da immer noch Kettenfahrzeuge rum. Und was ist passiert? Die Kröten sind umgezogen, und zwar zu dem neuen Weg, weil die fanden das viel besser, wenn da mal durchgemodert wurde. Vielleicht kommen dann Nährstoffe aus dem Boden oder ist noch gar nicht so richtig erforscht. Aber das sieht man einfach, wenn wir, manchmal handeln wir bewusst, ja, aber es hat für die Natur gar keine Auswirkungen, sondern die Natur sagt, na, ich weiß doch viel besser, wie es geht, war gar nicht schlecht hier mit den Ketten. Toll. Ja, und so ist es vielleicht, das ist auch ein schönes Symbol, weil wir legen uns da selber Ketten auf. Wir legen uns Ketten auf in der Meditation, wir legen uns Ketten auf in der Yoga-Praxis und so weiter. Am Ende haben wir nichts gewonnen, wenn wir unser Leistungsdenken, unser für die anderen Denken, also immer wieder weiter übertragen auf uns. Wir müssen, ich muss ein toller Sportler sein oder ich muss besonders so und so aussehen, ja, ist alles ein Bild. Wenn ich heute mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht rasiert und mir Gott was für Gedanken gemacht. Ich hatte heute gar nicht die Zeit und es wird gut sein, weil es ist gut, wie es ist. Selbst im Christentum ist das Wu-Wei-Prinzip drin und sogar in den älteren Religionen. Da gibt es diese Stelle, du sollst Gott nicht versuchen. Das meint das nämlich auch, ne? Dass man sagt, wenn ich jetzt bewusst bete für dieses oder jenes, dann muss mir ja Gott helfen, weil ich war ja jetzt ein guter Beter. Na, dann werde ich ja jetzt gerettet und da steht dann in den Grundregeln, ist es so 10 Geboten in dieser Grundverfassung drin, nee, das klappt nicht. Wenn du das aber unbewusst machst, also du bist in Not und du richtest unbewusst, ne, dann wird dir wahrscheinlich geholfen werden. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was da drin steckt. Das ist schwer auszuhalten für Menschen, dass man einfach mal sagt, loslassen, einfach mal kommen lassen. Ich bin ja auch Trainer für stilles Qigong und da spielt dann, da habe ich dann auch Bouvier wieder getroffen, da spielt es dann auch eine sehr, sehr große Rolle, dass man einfach sagt, okay, man lässt einfach kommen, ja, man versucht nicht jetzt um Teufel komm raus die beste Meditation der Welt zu machen oder die beste Bewegung der Welt zu machen, sondern man gibt sich einfach der Bewegung hin, man gibt sich der Meditation hin und man versucht, unbewusst zu werden. Also wirklich aus diesem Bewusstseinszustand rauszukommen. Und im Aikido ist das auch so. Die Japaner sind ja, sage ich mal, relativ schmerzlos. Ja, am besten ist, wenn man eine Übung 10.000 Mal am Tag wiederholt. Und wenn ich etwas so oft wiederhole und dann mich wirklich auf die Übung einlasse, dann habe ich automatisch auch irgendwann hoffentlich so einen Bouvet-Effekt, dass ich gar nicht mehr nachdenke über das, was ich tue, sondern einfach meine Übung mache. Und dann in diesen Flow komme, wie es die Amerikaner nennen würden, und dann automatisch diesen Bouvet-Zustand erreichen kann. Es bleibt absurd.
Wie du sagst, wir sind sehr im physischen Körper, in dem, was wir kennen, was wir spüren. Und dann gehen wir über diese Wiederholungen, kommen wir immer subtiler, ne? Und entdecken, dass es da noch mehr gibt als das, was wir offensichtlich sehen und greifen können. Und dann kommen wir immer subtiler bis hin ins Kausale. Und vielleicht geht es ja wirklich um so ein Gleichgewicht zwischen den vielen Ichs, die wir sind. Und ich muss gerade an einen Freund denken aus Dänemark, der hat geschrieben, bei denen ist gerade der Coronavirus heftig ausgebrochen. Er hat Angst, dass jetzt seine Familie erkrankt und so weiter. Und ich habe ihm eigentlich nur gesagt, geh doch einfach mal zu dir, entspann dich, meditier und versuche dich noch mehr mit deinem subtilen Ich zu verbinden, damit dein physisches Ich ein bisschen Unterstützung bekommt aus dieser Mitte heraus und diese Wichtigkeit, die wir unserem physischen Körper geben, dass die unterstützt wird von etwas, was wir vielleicht noch nicht greifen können, was uns aber so ein bisschen diese Wichtigkeit dessen nimmt, was hier draußen passiert. Das ist doch auch so ein bisschen Wu-Wei, oder?
Ja, ich denke, dass wir in der westlichen Welt und auch vielleicht in der westlichen Medizin, also stilles Qigong zählt sich ja zur traditionellen chinesischen Medizin, dass wir so einen Gedanken haben, wir brauchen ein Mittel, um etwas zu behandeln. Also Frau Dr. Brinkmann, das war meine Hausärztin, ist jetzt leider in Pension gegangen. Die hat mir zu mir gesagt, Herr Artmann, wissen Sie, ich war da auf so einer Schulung. Und da habe ich Folgendes gelernt gestern. Die Patienten kommen auf den Höhepunkt der Krankheit zu mir. Und ich mache dann irgendwas. Ich schreibe ein Rezept aus oder ich arbeite mit den Patienten. Und vielen dieser Patienten geht es ja am nächsten Tag besser. Sowieso, weil die waren ja auf dem Höhepunkt der Krankheit bei mir. Und diese Patienten denken aber entweder ich hätte geholfen oder das Rezept hätte geholfen. Ja? Und da fehlt uns vielleicht in der westlichen Medizin so ein bisschen die Ermächtigung des Menschen wieder, also den Menschen da wieder in der Gesamtheit reinzuholen in diesen Prozessen, zu sagen, ich bin nur der Arzt, der Heiler, aber du musst auch was für dich tun, ne? Indem du vielleicht dich öffnest, indem du vielleicht dich mehr bewegst, ja? Je nachdem, welches Krankheitsbild die Menschen natürlich haben. Und dann schon Krankheit. Also ich habe mich in letzter Zeit viel mit Krankheit beschäftigt und finde es ganz schwierig. Ja? Wann ist eigentlich ein Mensch krank und wann ist er gesund? Und was ist gesund und was ist krank? Und wer soll das eigentlich entscheiden? Ich? Soll ich entscheiden, dass ihr beiden jetzt krank seid, weil ihr gerade Schnupfen habt? Und ja, oder legt ihr das selber fest und sagt, die eine sagt vielleicht, ach, Schnupfen stört mich nicht so, ich nehme ein Tempotaschentuch. Und die andere sagt, oh, ich fühle mich schon krank, ich nehme jetzt Nasenspray. Ja, also das Mittel, die Selbstermächtigung bin ich das. Ein Physiotherapeut, ein Aikido-Meister hat mir mal gesagt, der ist schon älter, der hat eine riesige Physiotherapie oben in Norddeutschland. Der sagt, er findet seinen Beruf mittlerweile schrecklich. Die Leute kommen vorbei und bringen hier ist mein Arm, den komme ich in 2 Wochen wieder abholen, mach den gesund. Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Man muss selber üben, man muss selber trainieren, man muss sich selber darauf einlassen. Und wenn man dann noch diesen Geist vielleicht freikriegt, dann könnte es sein, dass so ein Bouvet-Prinzip einsetzt. Stille Qigong habe ich bei Meister Li gelernt und das war so eine Sache, da hat er mich vollkommen mit abgeholt. Er sagte, naja, wir meditieren oder wir stellen was fest. Also Schmerz ist bei ihm nie was Negatives. Also wenn Ihnen dann jemand der Schüler oder der Menschen, die krank waren, die bei Ihnen waren, gesagt hat, oh, hier tut mir was weh, dann hat er immer gesagt, das ist gut. Ja, weil es ist erstmal ein Signal, dass da was ist. Und bezogen auf das stille Qigong hatte er gesagt, naja, und den Bouvier-Effekt hat er gesagt, gut, wir wissen, dass das Einzige, was von dem ich persönlich weiß, was in der traditionellen chinesischen Medizin nachgewiesen ist, wenn wir uns jetzt konzentrieren, wenn wir meditieren, wir sagen, hier tut mir was weh. Die Chinesen würden sagen, der Geist ist der General des Blutes und das Blut folgt dem Geist und damit auch die Energie. Das heißt, mir tut hier was weh, ich konzentriere mich darauf, dann wird diese Stelle tatsächlich besser durchblutet, das wissen wir. Aus Bouvet-Sicht meinte Meister Li, aber das könnte trotzdem ein Fehler sein, wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Stelle, die weh tut, aber diese Stelle tut uns eigentlich weh, weil irgendwas, weil wir vielleicht den ganzen Tag schief stehen, ja, oder auf der Arbeit irgendeine falsche Bewegung immer machen und deshalb tut uns das weh. Dann hilft uns das ja gar nicht, uns nur auf diese Stelle zu konzentrieren. In dem Zusammenhang hat er dann nochmal Bouvet erwähnt und hat gesagt, dann ist es besser, sich anzubinden, zu meditieren, sich zu versenken, zu sich zu kommen und dann wird der Körper, die Natur, die Energie dahin fließen, wo sie gebraucht wird, in diesen Zustand zu kommen. Das ist das Bouvet-Prinzip jetzt nochmal aus Sicht von Meister Li, ein alter chinesischer Mediziner.
Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, also es steckt sehr, sehr viel Absichtslosigkeit drin, Hingabe und beobachten und eben nicht reagieren. Ist das so richtig?
Also ja, und vielleicht auch nicht die falschen Sachen wichtig machen, ja, sondern vielleicht erstmal alles nicht so wichtig zu nehmen. Vielleicht wirklich zu sagen, dass man sich da zurücknimmt und auch sagt, okay, das ist jetzt misslich, dass mir das wehtut. Aber dafür geht es doch dem Rest meines Körpers gut und dem auch Beachtung zu geben. Und dann zu sagen, okay, wenn ich sowieso mir selber im Ganzen Beachtung gebe, dann kann ich mich auch mal von dem Gedanken lösen, dass mir das da wehtut und komme dann vielleicht wieder ins Bouvet. Und dann könnte sich ja vielleicht eine Blockade lösen.
Es ist Mutualismus, ja. Jede Zelle arbeitet miteinander und das ist echt schön. Und wir sind hier tatsächlich bei den Ursprüngen des Lebens. Und ich glaube, dieser Mutualismus, ne, das ist das, was wir Menschen nicht mehr können, weil wir die Aufmerksamkeit auf Dinge legen, die eben nicht diese Aufmerksamkeit ist, die du gerade genannt hast, dieses Zurücknehmen, sondern dieses nach vorne gehen, dieses uns auf Aufgaben springen lassen, die nicht unsere sind, sondern die vielleicht jemand anders gehören. Wie kann man jetzt also Wu-Wei, was du gerade großartig erklärt hast, für uns selber, für unsere eigene Gesundheit, für unser Wellbeing einsetzen kann, wie kann man das für so ein Wellbeing von der Gesellschaft einsetzen?
Ja, ich weiß, manchmal denke ich, wir jetzt in unseren Kreisen sind ein bisschen zu verkopft. Oder ich denke manchmal, wir erklären die Sachen zu kompliziert. Wenn ich Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, wo wir erkläre, dann habe ich immer diese Szene am Fußgängerüberweg. Ne? Ein Mensch steht am Fußgängerüberweg, du kommst vorbei. Es ist vielleicht wie bei mir heute Morgen, eine Telefonkonferenz nach der anderen. Ich bin vollkommen im Stress, ich gehe einfach über diesen Zebrastreifen. Ja? Dann wäre ich aus Sicht dieses Menschen am Fußgängerüberweg quasi unbewusst unheilsam für den gewesen. Ja? Nächster Tag, ja, ich habe immer noch Stress, gucke auf meine Uhr, nehme die Menschen wahr, denke aber, nee, ich und gehe rüber. Ja? Dann wäre ich aus Sicht dieses Menschen bewusst unheilsam gewesen. Ja? Es ist ein Tag wie heute, die Sonne strahlt, alles ist gut, ich habe alle Zeit der Welt. Ja? Ich sehe diesen Menschen am Zebrastreifen. Ich sage, komm, wir gehen mal zusammen rüber, gehe rüber auf die andere Seite mit ihm. Der sagt vielleicht auf der anderen Seite, ach, eigentlich wollte ich gar nicht rüber, könnte ja auch sein. Dann wäre ich jetzt in diesem Fall bewusst heilsam gewesen. Und jetzt kommen wir zu Bouvet. Bouvet würde bedeuten, ich komme zu diesen Zebrastreifen, ich geleite diesen Menschen rüber, der Mensch geht seinen Weg, ich gehe meinen Weg. Ich war quasi dann unbewusst heilsam für diesen Menschen, weil ich ihm mehr Sicherheit beim Überqueren dieser Straße gegeben habe. Ohne es selber zu merken und ohne, dass der andere es gemerkt hat. Weil wir beide im Bouvet waren, weil wir beide einfach in diesem Flow waren.
Das heißt, wenn wir alle einfach nur sind, dann sind wir heilsam für die Welt.
Das wäre so schön. Das wäre schon das perfekte Schlusswort.
Oh Mist, dann mache ich das später. Ja. Bubi, du genau, darfst noch was fragen.
Nein, ihr habt alles gelernt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt.
Ich würde gerne noch mal etwas tiefer in das Thema Politik und Wirtschaft gehen, wenn ich mir natürlich anschaue, was für Führungskräfte wir in der Politik und Wirtschaft haben. Viele sind toll, also möchte ich jetzt nicht sagen, aber gerade in entscheidenden Positionen, gucken wir auf USA, Brasilien, Indien, wo es echt rappelt in der Kiste. Wie will man denn bei so einem kollektiven Bewusstsein, das gerade herrscht, also wenn wir jetzt einfach mal Beispiel USA nehmen, die Entscheidung wird wohl sehr knapp. Ich glaube ja, dass erst im Januar wir genau wissen, wer dann tatsächlich jetzt antreten wird oder nicht, dass eine Zerspaltung oder Handlungen, die in der Vergangenheit aus der Außensicht her schon wirklich sehr fraglich sind, immer noch so eine knappe Entscheidung bringen können. Ja, also das frage ich mich. Wie kann das passieren und welche Rolle könnte dann auch in diesem Kontext im Kollektiv nochmal und auch eben für Führungskräfte das Thema Wu-Wei sein? Ich arbeite auch mit Führungskräften auf Konfliktebenen zusammen, wo ich merke, dass manche einfach ihre Position beibehalten und sagen, passt bloß auf, ne? Ihr seid jetzt gerade nur zum Beispiel Lieferanten, weil das der Hauptkunde will und andere Projekte seid ihr nicht mit einbeschlossen. Das ist eher eine Drohung, als dass das Richtung Wu-Wei geht. Was braucht es, dass das schneller im Kollektiv Einhalt findet? Oder braucht es überhaupt gar keine Schnelligkeit?
Das sind ja wieder jetzt mindestens zwei Fragen in einer gewesen.
Ja.
Auf das Erste zu kommen. Also erstmal, wer wird Führungspersönlichkeit? Wahrscheinlich eher extrovertierte Menschen, wahrscheinlich eher Leute, die auch selber dieses Führen auch im Sinn haben, denen das wichtig ist, ja, die das auch antreibt. Und ich glaube, es ist Wohlfeil, wirklich Wohlfeil, immer den Führern die Schuld zu geben. Ich glaube, die anderen, also der Rest der Gesellschaft, ja, die eben nicht führen, die lassen sich ja auch führen und manchmal auch entführen. Ne? Und aus der Bouvet-Sicht her ist diese Polarisierung, die wir in der Welt erleben, ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja der Fehler, weil wenn ich im Bouvet wäre, wäre ich ja gar nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin nicht bewusst heilsam oder unbewusst heilsam, sondern ich bin einfach ich. Und diesen Punkt zu erreichen, das wäre eigentlich die Aufgabe der Gesellschaft. Dann würden nämlich die Führer auch gar nicht mehr in diese Polarität kommen, weil sie könnten es gar nicht, weil sie würden nicht gewählt.
Und das Schöne ist, wenn wir dann ich sind und gleichzeitig wissen wir, dass ich das große Ganze ist, also dass ich in dem Moment, in dem ich für mich handle, in meinem Sinne, handle ich im Sinne des von allen anderen um mich herum, ne? Also,
ja. Ja, es darf aber nicht im Sinne des Neoliberalismus dann missbraucht werden, wo man sagt, wenn mir geholfen ist, ist allen geholfen. Das wäre dann wieder dieses Bewussthandeln. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Das führt dann wieder zu einer Gesellschaft, die vollkommen egoistisch ist, die vielleicht dann wird Wertewandel oder irgendwie sowas proklamiert. Da muss man aufpassen. Das ist die Stelle, ne, wo das kleine Ego dann wieder vorkommt und sagt, na, wenn mir geholfen ist, dann geht doch was. Ne? Also das ist hier, da ist wirklich der Moment, wo man ein bisschen aufpassen muss.
Und jetzt hast du da die Menschen, ne, denen du das in irgendeiner Art und Weise vermitteln möchtest. Umso näher wir dieser Idee kommen, dass, wenn wir bei uns ankommen, wir auch im Universum ankommen, gleichzeitig aber wir uns dadurch viel weiter von uns weg entfernen oder auch das große Ganze sich weiter weg entfernt und wir nicht greifen können, was du da gerade erzählst. Wie wird das greifbarer für alle, für uns, für mich?
Ich glaube, das ist eine Frage vom Einlassen, ne? Also ich glaube, dass man Bouvet tatsächlich erfahren muss. Das ist ein Erfahrungswert. Also mir hat dann der Sport geholfen, diese Erfahrung, auch die Auseinandersetzung damit, ja. Andere Leute auch in meinem Sport, die sind da noch nicht so weit. Die sind immer noch, dass sie sagen, okay, die Competition mehr im Vordergrund sehen und nicht sehen, dass wenn beide sich aufeinander einlassen, ja, und beide in diesen Flow ins Wu-Wei kommen, ja, dass dann beide tatsächlich ihre Übung besser machen können. Oder dann die ganze Gruppe, wenn die ganze Gruppe in den Flow kommt. Selbst, also ich bin bei Sensei Klaus Petermann, das ist ein wirklicher Verfechter des Voodoo. Aber trotzdem sagt er immer, ihr habt dieselbe Note, der angreift und der sich verteidigt. Es ist dieselbe Note, es ist eure, ne? Also wie ihr beide interagiert, ist was passiert. Ne? Nicht der eine, oh, ich mache jetzt die schönste Bewegung der Welt, oder der andere, oh, ich mache jetzt einen tollen, ne? Sondern beide zusammen können das nur gestalten. Und das ist so ein Erfahrungswert. Ich denke, da hilft Sport, da hilft auf Leute zugehen, da hilft miteinander reden und da helfen sicherlich auch Seminare wie Puffy oder du sie anbieten oder ja, andere.
Also du sagst etwas, was ich auch sehr glaube, jeder hat einen anderen Zugang, ob es jetzt Sport ist, ob es Coaching über Pferde ist, ob es Musik machen ist. Also jeder hat so seinen eigenen Zugang. Und die Frage ist, mit welchem Einstellung, mit welcher Haltung, mit welchem Bewusstsein gehe ich da rein? Und wenn ich eben nur eben diese Competition habe, dann ist es natürlich schwerer, diesen Zugang ins Subtilere zu haben, was du gerade schön beschrieben hast. Dann, vielleicht ist es dann eine Erfahrung während man das macht, dass man dann sagt, oh, was habe ich denn da gerade erlebt? Das ist ja mehr als nur Competition. Und ich habe ja selber mal ein Seminar besucht, ein Konfliktseminar, das war auf der Grundlage von Aikido. Also berichtige mich bitte, aber was ich verstanden habe, ist ja Aikido, ist die Philosophie dahinter, ein Angriff ist ein Geschenk, werfe die Verpackung weg und nutze die Energie. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade schön gezeigt und beschrieben hast. Ist das richtig so?
Ja, der alte Meister würde sagen, geh freudig auf den Angreifer zu, ja. Und das ist schon mal etwas ganz anderes wie in anderen Sachen. Also im Aikido, im klassischen Aikido, es gibt bei uns keine Gürtel, es gibt bei uns keine Wettkämpfe. Also wir sind bewusst nicht olympische Sportart. Es gibt keine Noten, es gibt keine Katas. Ne? Ja, es gibt dieses, alles gibt es nicht. Also alles, was irgendwie Competition wäre, hat Uribei rausgenommen aus dem Sport und er war selber Meister im Judo, er war selber Meister im Karate. Der Gründer des modernen Judos der ja ihn auch mal besucht hat, weil er ja einer seiner besten Schüler, hat gesagt, Mensch, wenn ich gewusst hätte, das geht so, hätte ich Judo gar nicht erfunden. Ja, also er hat da einen ganz anderen Ansatz für sich gewählt tatsächlich. Und dieser Ansatz ist einfach wirklich nicht in eine Verteidigungsposition zu gehen und das wäre ja auch im geschäftlichen Umfeld so oder im privaten Umfeld. Ja, da kommt ein Angriff und ich gehe jetzt erstmal in die Verteidigungsposition. Das ist nicht Aikido. Im Aikido würde man sagen, der alte Meister würde sagen, geh freudig auf den Angreifer zu, begrüße ihn mit offenen Armen und lasse ihn dahin fallen, wohin er, der Angreifer, die Angreiferin möchte. Ja, und das ist ein ganz anderer Zugang. Also gar nicht den Angriff als Gegner zu nehmen, sondern wirklich als Geschenk zu nehmen. Im Aikido nimmt man auch nicht seine eigene Energie, sondern man nutzt die Energie des Gegners und leitet die einfach nur weiter. Man leitet sie eigentlich nur ab. Und also insofern gesehen, umso größer, schwerer, böser der Gegner, umso besser für den, der angegriffen wird, weil umso mehr Energie kann der ja gegen sich selbst richten, der Angreifer.
Schaffst du das denn als letzte Frage, lieber Andreas, das tatsächlich, du bist ja ein Mensch, der sehr beschäftigt ist, du hast vorhin auch schon gesagt, dass du von einem Termin in den anderen gerannt bist, wie schaffst du das dann in Wuwei zu sein, in deinem Flow und da in deiner Mitte zu bleiben?
Also es gelingt mir auch nicht immer, ja, also manchmal kommt auch dieses kleine Ego durch und denkt, oh Mann, ne? Und aber in einem guten Tag, also wenn wir zum Beispiel, ich leite da gerade eine kleine Abteilung und wir kamen sehr unter Zeitdruck und dann sagt mir eine Kollegin, oh, schon wieder eine Anfrage, ne? Wann sollen wir das noch machen? Und ich habe gesagt, das ist doch toll, eine Anfrage. Bitte doch die Kollegen einfach mal zu prüfen, was sie gerne hätten. Und nicht wir machen einen Vorschlag, sondern die sollen einen Vorschlag machen. Ja? Dann haben wir ein bisschen Zeit gewonnen und die Kollegen können sich selber Gedanken machen. Und das war dann auch so. Dann kam 3 Tage später von diesen Kollegen ein Vorschlag und wir haben alle nur da gesessen und haben gedacht, boah, da wären wir nie drauf gekommen. Erstens nicht, weil wir den Zeitdruck hatten und zweitens nicht, weil wir gar nicht diesen Blick hatten, den die anderen hatten. Das wäre dann ein anderes Samurai-Prinzip, einfach Gelassenheit dann da an den Tag zu legen, einfach auch mal die Sache mal in die andere Hand zu geben und zu sagen, okay, das wird schon gut werden. Wenn wir den Vorschlag machen lassen, heißt das ja nicht, dass wir den annehmen müssen. Aber es heißt erstmal, dass wir die wertgeschätzt haben. Und es heißt, die können ihre Energie auf was Positives lenken, kriegen jetzt von uns nicht eine Absage. Sorry, wir haben keine Zeit, geht gerade nicht. Ja? Und am Ende haben wir sogar noch das bessere Ergebnis. Wie wunderbar ist das? Also das wäre, wenn man Bouvet jetzt einfach auf der Arbeit einsetzt.
Also sowas wie keine Erwartungen haben und in den Prozess vertrauen.
Dem Prozess vertrauen, ja. Ganz einfach.
Ich danke dir, lieber Andreas, für deine Zeit und für deine Einblicke in Bouvet. Und ich wünsche dir weiterhin in deinem Alltag und für alles, was du tust, sehr, sehr viel Flow und Gelassenheit und die innere Mitte.
Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich würde meinen Alltag ohne Flow gar nicht bewältigt bekommen.
Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, lieber Andreas und Julia, auch bis bald wieder.
Ciao, danke.
Tschüss, danke.